Chaos Radio dauert heute noch ein bisschen. Dafür hört ihr noch ein bisschen Musik von Thomas Stein. Hier ist wieder das Chaos Radio auf Radio Darmstadt. Zeradar. Und wen haben wir hier am Mikrofon?
Jo, hier ist der Dreamind.
Hallo Dreamind. Ich höre zwar gerade nichts, aber Moment.
Das Mikro ist noch aus, glaube
ich. Jetzt höre ich ja was eigentlich. Na gut, so passt's. Ist ein bisschen chaotisch heute. Der Hans, also Makrotron, ist noch nicht da. Der verfährt sich gerade irgendwo in Darmstadt.
Nachdem seine Beleuchtung vom Auto kaputt war.
Richtig. Wenn er uns hier gerade draußen hört, wir grüßen ihn mal und hoffentlich ist er bald da. Weil wir haben nämlich hier auch sonst so ein bisschen wenig Musik und so. Aber wir schaffen es auch so, glaube ich.
Dem ich wohne.
Welche Themen haben wir denn heute?
Also erstmal haben wir Open LDAP als Thema. Und dann haben wir noch das Camp.
Das Camp und weiter?
Das Theatercamp oder was war das?
Nee, Camp schon passt schon. Und Q wollte uns noch was erzählen, oder?
Ja.
Das weiß er zwar noch nicht, aber
ja,
jetzt weiß er es, ja. Aber dazu später mehr. Kannst du ein bisschen Musik spielen, wie meint? So
ja,
als Aushilfsfachkraft für Musikbeschallung im Darmstädter Raum. Das klingt doch schon mal ganz gut.
Commodore 64, ist das richtig?
Ja, 64.
Wenn man das durch 2 teilt?
Das ist 32.
Und wenn man das umdreht?
Dann ist das...
23.
Erlaubt. Ich tauche endlos durch das Meer, den Illuminaten hinterher, denn ich rette die Welt aus ihrer Not.
Und nachdem ich schon mindestens 20 Mails gekriegt habe, wie dieses Liedchen bitteschön heißt, es ist von Welle Erdball und heißt 23. Nochmal, Welle Erdball mit 23.
Mein Kampf ist einsam, ich bin allein, doch werde so unsterblich sein. Nur ein Computer steht bei mir, er richtet den Weltkrieg Nummer 4.
Was wir auch tun, wohin wir gehen, die Illuminaten sind im System. Sie kontrollieren überall. Und 23 ist ihre Zahl.
Erlaubt. Alle Informationen stehen bereit, doch niemand der Siege recht verteilt. Und jeder Gedanke ist verschenkt, wenn Adam Weishaupt für dich denkt.
Zurück beim Chaos Radio, Frau Darmstadt, Zera da. Ja, hallo Marco, dann du bist inzwischen auch angekommen, hast dich noch ein bisschen verfahren.
Ja, ich bin auch da.
Bist auch da.
Irgendwie eine Stunde Zeit gehabt und so alles nacheinander kaputt gegangen. Erst Öl zu wenig, dann Licht aus und...
Das ist doch schön, genau vom Chaos Radio, so richtig chaotisch, so wie es sein muss, oder wie?
Genau.
Ah, wunderschön. Dann haben wir hier noch den hier im roten T-Shirt, schön, seinen Namen habe ich schon wieder vergessen.
McFly.
Ah, McFly, stimmt
den
ja.
Den habe ich dir heute ja höchstens 5-mal gesagt.
Ich weiß doch.
Nächstes Mal ziehe ich ein T-Shirt mit McFly drauf an.
Wunderschön. Und Remind ist noch da. Das haben wir vorhin schon gesagt. Mhm. Sag mal, welchen Thema wollen wir anfangen heute? Wir haben schon gesagt, wir machen hier ein bisschen LDAP und ein bisschen Camp und vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja, dann... würde ich mal sagen, dann spielen wir jetzt noch ein Stück Musik und danach widmen wir uns mal eine Runde zur LDAP, würde ich vorschlagen.
Oh ja, das würde ich auch sagen. Remind, Musik. Schön, schön. Musik haben wir übrigens heute zu verdanken unserem lieben Scotty mal wieder. Der ist heute nicht da, aber seine Musik spüren wir ein bisschen hier. So, das war's auch schon wieder mit diesem schönen Stück Sittmusik. Gesponsert von unserem lieben Scotty.
Und von unserem C64.
Genau. Von unserem 6581er Moss. Was 6581?
Ich hatte nie einen.
Ich hatte schon einen. Ich habe sogar einen zu Hause. Hat aber einen neuen Sitt leider drin. Sitt 2. Wir hatten es jetzt eigentlich über LDAP. Wollte uns EOF telefonisches Interview geben. Der geht leider nicht ans Telefon. EOF, wenn du das hörst, ruf uns doch mal an hier in Darmstadt. 06151 87 0100. Für alle anderen Leute, die noch anrufen wollen, gilt die Nummer natürlich auch. 06151 87 0100 in Darmstadt, die 87 0100 nochmal.
06151 87 0100.
Und fürs Fax hinten die 111. So, Makrotron und Remind, ihr wollt jetzt uns was über LDAP erzählen, wenn EOF nicht kann. Macht ja, einfach genau. Mal.
Ja, fangen wir mal an. Was ist LDAP grundsätzlich?
Also, Lightwide Directory Access Protocol.
Ja gut, das sagt jetzt ja wahrscheinlich nicht so sehr viel aus, genauso wie die meisten Abkürzungen oder die meisten Langformen von Abkürzungen suggerieren irgendwas, aber sagen nicht so viel aus.
Also Lightwide suggeriert schon, dass es eine Vereinfachung ist.
Das stimmt.
Wahrscheinlich vom Directory Access Protocol.
Ja, wobei Lightwide kann man auch drüber streiten, ob es das wirklich ist. Aber, ja.
Also es ist nicht Lightwide, aber es ist wohl eine Vereinfachung davon.
Ja. Okay, also wie man schon an den Namen entnehmen kann, ist es ein Verzeichnisdienst, welcher X500 ist quasi, also entspricht X500 oder ist zumindest eine Subselection davon, also ein Unterteil von X500. Ja.
Wenn ihr natürlich hier anrufen wollt, weil wir hier Scheiße verzählen oder so ähnlich. Ich weiß ja nicht wirklich. Wie meint? Natürlich könnt ihr uns natürlich auch anrufen hier, wenn ihr euch beschweren wollt, dass wir wieder hier nichts wissen. Hat uns zwar niemand gemacht bisher, aber könnt ihr mal anrufen. 06151 87 0100. Aber ich hoffe doch mal, das stimmt, wie meint.
Der riecht doch, also.
Das stimmt schon. Ich habe nur meine Manpage nicht.
Es gab zumindest erst X500 und dann LDAP. Und soweit ich weiß, ist LDAP ein Teil von X500. Also nicht alles, sondern nur ein Unterteil davon. Deswegen auch Lightwave.
Ja. Ja. Ah, ein Anrufer.
Ein Anruf? Soll ich mal...
Ja, leg ich den mal drauf.
Na, ihr könnt ein bisschen weiterreden.
Ja. Ja, wofür kann man das einsetzen?
Ja, zum Beispiel für das, wofür es, glaube ich, ziemlich viele Leute benutzen wollen, um NIST zu ersetzen oder um einfach nur einen netzwerkweiten Authentifikationsdienst zu haben.
Ja, für die es nicht jetzt aus dem Kopf wissen, NIS ist der Network Information Service.
Ich glaube ja, auch als Yellow Pages bekannt.
Genau, wird halt eingesetzt, um Benutzer und DNS und Rechner zu authentifizieren. Ja. Ist allerdings unverschlüsselt, außer wenn man NIS Plus einsetzt.
Ja, und unverschlüsselt und geht auch teilweise über Broadcast, ist nicht sehr nett gemacht. Also es ist aus der Zeit, wo es kommt, damals war es vielleicht sinnvoll, es zu benutzen, weil man damals davon ausgegangen ist, der Angreifer kommt immer von außen oder man hat gar nicht so ein Bild von jemandem gesehen, der da mitlauschen könnte. Aber heutzutage ist es einfach veraltet.
Ja, nicht mehr Stand der Technik.
Genau. Ja, wozu kann man LDAP noch benutzen? Du hast eben gerade Hosts angesprochen, also zum Verteilen von Hosts.
Ja, ich setze das zu Hause ein, um mein Netzwerk zu verwalten. Das heißt, ich habe eine Liste praktisch im LDAP gespeichert, die Rechnernamen, MAC-Adressen, IP-Adressen enthält und erzeuge mir daraus eine DHCP-Config und die entsprechenden DNS-LDAP-Einträge. Ja, DNS kann man mit LDAP verwalten. Man kann eigentlich auch sämtliche Systemdienstdateien verwalten.
Das Schöne ist, glaube ich, wenn man DNS mit LDAP verwaltet, man spart sich sehr viel Aufwand, wenn man zum Beispiel DNS replizieren möchte. Also es gibt auch zwei Ansätze, DNS im LDAP zu verwalten. Einmal der, dass man eine Bind-Config aus dem LDAP erzeugt. Für die Leute, die nicht wissen, was Bind ist. Bind ist eigentlich der meistbekannte Nameserver. Und die andere Möglichkeit ist, dass man, das geht auch mit Bind, dass man dynamisch direkt aus dem LDAP die DNS-Queries beantwortet. Und prinzipiell ist eigentlich die Version schöner, dass man direkt aus dem LDAP das beantwortet. Einfach aus dem Grund, wenn es zum Beispiel geändert wird, muss nicht erst ein File geschrieben werden, sondern es kann direkt aus dem LDAP gelesen werden.
Es kann halt direkt aus der Datenbank kommen. Ja, Adressbücher fallen mir jetzt noch ein. Kann man damit
Adressbücher geht noch, und was glaube ich auch noch ein Grund ist, warum man in manchen Bereichen LDAP benutzen sollte, wenn man zum Beispiel virtuelle Domains hat für E-Mail und möchte die nett verwalten, dann bietet sich da auch LDAP an. Man könnte zwar genauso gut auch SQL oder andere Ansätze nehmen, aber das ist oftmals ein ziemlicher Krampf. Und ich weiß nicht, MySQL für PAM zu benutzen, das halte ich doch für sehr gewagt. Machen zwar viele, aber halte ich nicht so viel von.
Man sollte den Root-Account nicht unbedingt drauflegen, aber das sollte man, glaube ich, bei LDAP auch nicht.
Nein, sollte man auch nicht tun. Ja, wir haben jetzt ziemlich viel über Sachen gesprochen, die man so mit Rechner Authentifikation machen kann oder mit Login-Authentifikation. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass man auch seine Public-Key-Infrastruktur in LDAP schieben kann. Das ist teilweise auch sehr nett, wenn man zum Beispiel, soweit ich weiß, wird es in der Uni gemacht, wenn man zum Beispiel seine kompletten Studenten, wie an der Uni halt, im LDAP stehen hat, dann kann man dort unter dem Student einen Key ablegen. Und das wird dann halt auch dann bei Zugriffen daraus gelesen.
Man könnte auch SSH-Keys im LDAP speichern.
Könnte man auch tun. Aber ich glaube, dafür gibt es noch kein Programm, was das kann.
Es gibt aber auf jeden Fall schon jemanden, der es einsetzt.
Aha. Okay. Ach so, ja.
Ja, ja, das große Projekt mit dem Kringel. Mhm. Debian.
Ja, stimmt. Die haben ja einen ziemlich großen LDAP-Tree, wo alle Developer drinstehen.
Mhm. Genau. Ja.
Und kannst über das Webform dann auch die SSH-Keys hochladen. Jo. Gut, vielleicht sollten wir, nachdem wir ziemlich viel erzählt haben, was man damit machen kann, ein bisschen drüber erzählen, wie es so aufgebaut ist. Oder spielen wir erstmal Musik? Okay.
Das war's wieder mit ein bisschen Musik vom C64. Jetzt haben wir eben gehört, was LDAP denn so ist. Und jetzt hören wir, wie es aufgebaut ist.
Ja, an erster Stelle steht da, glaube ich, der Distinguished Name.
Ja, anhand des Distinguished Names wird ein Knoten, kann man sagen, in dem Directory identifiziert. Wobei es gibt natürlich noch was anderes, um den Knoten zu finden. Die Object-ID.
Ja.
Also wenn man den sucht. Ja, gut, das heißt das Distinguished Name. Das ist natürlich ein bisschen schwer zu verstehen, aber wie man anhand eines Strings oder einer Zeichenkette einen Pfad beschreiben kann. Also das ist wahrscheinlich für den meisten Leute ein bisschen schwer zu verstehen bei LDAP. Weil, so, gehe ich mal von aus.
Ja, ein Distinguished Name hat auf jeden Fall als letztes Element, dass einen Bezeichner aus dem eigenen Objekt. Das heißt, jedes Objekt hat praktisch eine, zum Beispiel ein Objekt User hat eine User-ID.
Ja.
Und dann würde im Distinguished Name, könnte man dann als letzten...
du machst jetzt vorne das Element, also das erste.
Das vordere, genau, das vorderste Element.
Muss ein, das vorderste Element, also ein Distinguished Name ist folgendermaßen aufgebaut. Das vorderste Element muss irgendetwas aus dem aktuellen Objekt sein. Zum Beispiel, wenn man einen User anlegt, wie Makroton eben schon sagte, dann hat man da UID im Objekt stehen. Und man kann dann zum Beispiel in den DN reinschreiben, UID ist gleich der Username. Oder die User-ID vielmehr. So, dahinter kommt dann jetzt der restliche Pfad von diesem DN. Und ganz am Ende hinten kommt der Base des LDAP-Directories. Also zum Beispiel, wenn man ein LDAP-Directory für die Domäne cradar.ctc.de anlegen würde, dann würde man logischerweise den Base auf DC, Domain Component, ist gleich cradar, DC ist gleich ctc, DC ist gleich DE legen. Daran sieht man auch schon, dass die einzelnen Unterteile durch Kommas getrennt werden.
Ja. Ja, das ist eigentlich der Distinguished Name. Und dann wird lockerflockig Verzeichnis, werden halt Verzeichnisse angelegt im Server selbst.
Ja. Dann kann man noch bei den Objekten auch die, wenn die Schematas vorhanden sind, also Schematas sind sozusagen Config-Dateien für den LDAP-Server, welche die Object Classes beinhalten. Also Object Class bedeutet was genau?
Object Class.
Das ist das, was man dem Knoten hinzufügen kann. Ne?
Wenn es der EOF weiß, soll er ja mal anrufen.
Okay.
Das haben wir ja immer noch.
Soweit ich weiß, ist doch eine Object Class das, was du hinzufügen kannst zum gewissen Knoten.
Ja, also es gab auf jeden Fall was. Ich müsste es mir nochmal im GQ angucken.
Ja.
Okay, ich glaube, das war GQ ist eigentlich alles das, womit ich die ganzen LDAPs verwalte und der funktioniert einfach.
Ja, also GQ ist eigentlich ein ziemlich gutes Tool, wenn man ein LDAP-Tree zum Beispiel anlegen möchte oder verwalten möchte. Das ist halt ein GTK-Frontend für LDAP, welches auch den Baum anhand des DNs wie ein Verzeichnis logischerweise anzeigt.
Wobei ich die CVS-Version verwende.
Die ist bedeutend besser, weil die erlaubt unter anderem Drag-and-Drop, also dass man einzelne Elemente in dem LDAP-Tree durch Drag-and-Drop verschieben kann, oder sie erlaubt auch, dass man das kopieren kann. Also das ist auch sehr nett.
Man kann mit der Variante auch Templates anlegen, und zwar komplette Templates mit vorgefertigten Werten.
Ja. Das okay, also es gibt, glaube ich, auch noch eine... wegen Object Classes, da gibt es halt diverse, zum Beispiel auch eine, die User beschreibt oder die Preferences für den User beinhaltet, und es gibt auch eine ganz seltsame Object Class, nämlich das Extensible Object. Daran nähern wir uns, glaube ich, auch noch ein paar anderen Verzeichnisdiensten mit hinzufügen, die vorher nirgendwo beschrieben waren. Und das klingt irgendwie so nach Netinfo von NextStep oder nach Active Directory. Wobei Active Directory ist ja, glaube ich, irgendwie LDAP verwandt.
Ja, soweit ich informiert bin, ist Active Directory eine Kombination aus LDAP, DHCP und noch so ein paar anderen Diensten. Und die Firma Microsoft hat das dann noch ein bisschen verbessert.
Aha, verschlimmbessert.
Das habe ich nicht gesagt.
Naja, okay. Ja. Was wir noch nicht erwähnt haben wegen LDAP... ja, jetzt habe ich es irgendwie den Faden verloren. Ja, ja.
Ja, LDAP.
Gut,
GQ gibt's.
GQ ist noch ganz nett und ist ganz nett und genau, was man auch noch als Grund hat, manchmal einen LDAP-Tree zu benutzen, ist, wenn man zum Beispiel Samba benutzt. Man kann nämlich, also wenn man normal Samba benutzt, dann braucht man in der Regel zwei Dateien, wo die Passwörter der Benutzer stehen. Nämlich einmal die SMB-Pass-WD von Samba und die lokale Pass-WD. Das ist immer sehr unschön. Man muss zwei Dateien pflegen, die kann man zwar synchronisieren, aber das ist nicht so praktisch. Wenn man nun LDAP benutzt, kann man dem Samba beibringen, dass er direkt auf LDAP zugreift. Hat mehrere Vorteile. Man kann zum Beispiel erstens mal pro Benutzer Samba-spezifische Einstellungen festhalten und zweitens mal, man kann die Passwörter synchronisieren. Das macht dann aber nicht mehr der Samba, sondern das macht dann der LDAP-Server.
Ja, man kann dann auch die Benutzer gleich auf verschiedenen Rechnern anlegen.
Genau. Aber das hatten wir ja vorhin, glaube ich, schon so erwähnt wegen NIST. Das ist ja eigentlich das.
Ja, das ist.
Okay.
Aber das macht's einfach aus.
Wobei man noch erwähnen muss, dass es dazu immer zwei Sachen gibt: PALM und NSS. PALM ist nur für die Authentifikation zuständig und NSS ist zum Beispiel dann notwendig, wenn man LS eingibt und dann auch die Benutzernamen da stehen sollen und nicht nur die Benutzer-IDs.
Stimmt, und dann gibt es noch den NSCD.
Name Service Caching Daemon ist das, glaube ich.
Genau. Der verhindert praktisch, dass ein Benutzer auf einmal am System nicht mehr bekannt ist, wenn der LDAP-Server kurz gerestartet wird.
Aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptgrund, warum es den gibt, sondern der ist eher der, dass wenn zum Beispiel eine LDAP-Query, um eine gewisse User-ID-Nummer aufzulösen, relativ lange dauern würde, dann würde bei jeder einzelnen Datei, bei einem LS zum Beispiel, dieser Vorgang neu angestoßen werden. Und bei dem NSCD wird das verhindert.
Ja, es geht auch dann darum, welche User-ID was tun darf und wo das Home liegt. Und ja. Das wird ja alles über die libNSS abgefragt. Und deswegen macht das schon Sinn, das zu cachen.
Okay, ich glaube, wenn wir irgendwie zu speziell jetzt sind, dann sollten diejenigen, die meinen, dass wir zu abgedriftet sind, uns vielleicht mal anrufen.
Ja, oder diejenigen, die noch was sagen wollen, loswerden wollen, die können uns auch mal anrufen. Die Nummer ist die 06151 87 0100.
We'll be right back.
Was zum Thema Open LDAP.
Genau, welche Versionen gibt es denn da?
Also es gibt die Version 2.0, die wohl auch in den meisten stabilen Distributionen drin ist. Und es gibt die neue 2.1er Version. Beziehungsweise so neu ist die eigentlich gar nicht mehr. Aber die bietet ein paar neue Features. Am wichtigsten finde ich, weil es ja sehr vielen Leuten auf die Geschwindigkeit ankommt, gerade bei LDAP, wenn man zum Beispiel sehr viele Benutzer im LDAP stehen hat. Und da gibt es bei dem 2.1er Open LDAP ein neues Backend. Also es gibt bei LDAP mehrere Möglichkeiten, was für ein Daten-Backend die Einträge gespeichert werden sollen. Und bei dem 2.0er gab es nur LDBM. Ich heiße, glaube ich, irgendwas Lightreath Database Module. Und bei dem 2.1er gibt es ein wichtiges Neues, nämlich BerkeleyDB. Da wird BerkeleyDB 4.1 benutzt, was zum Beispiel den Vorteil hat, dass für das Datenbank-Backend auch Transaktionen benutzt werden können und dass es im Allgemeinen schneller ist. Jo. Des Weiteren gibt es noch einen wichtigen Punkt, der aber versionsunabhängig ist, nämlich man kann auch mit LDAP logischerweise SSL oder TLS benutzen, weil man dabei in der Regel TLS bevorzugen sollte, also auch Open LDAP oder LDAP Protokoll Version 3.
Ja.
So, und vielleicht noch ein paar URLs zu dem Thema. Ich glaube, eine ganz gute Adresse ist www.openldap.org. Da findet man eigentlich so ziemlich alle wichtigen Infos. Ansonsten, ich habe mal vor einer Weile so einen ziemlich netten LDAP-Browser gesehen, wo man im Web die Object-Classes und die Schemata sich anschauen konnte. Da weiß ich leider die URL nicht mehr. Aber ich denke mal, wenn man über Google nach, ich glaube PHP war das Stichwort, PHP, LDAP und Browser sucht, dann müsste man das finden.
Ja, da gab es auf jeden Fall irgendwas.
Ja, und halt GQ, da weiß ich leider auch die URL nicht. aber das ist in den meisten Distributionen beinhaltet.
Google und Freshmeet kennen die URL.
Genau.
Und ich glaube, GQ war auch irgendwie so ein SourceForge-Projekt.
Glaube ich auch.
Also SourceForge kennt dann auf jeden Fall die URL.
Jo, das war's eigentlich jetzt so ziemlich. Spielen wir noch ein bisschen Musik.
We'll be right back. Ja, und da kommen wir jetzt doch mal zum zweiten Thema des Abends. Das zweite Thema des heutigen Abends ist das Camp. Das Camp, das ist das größte Hackertreffen Europas dieses Jahr. Ich glaube, das kann man mal so ohne Bescheidenheit gleich mal so direkt behaupten. Es wird stattfinden vom 7. bis zum 10. August 2003 in Alt-Landsberg auf dem Paulshof. Das ist in der Nähe von Berlin. Man soll da angeblich mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln von Berlin auch halbwegs akzeptabel hinkommen. Ja, was ist das Camp? Was findet auf dem Camp statt? Dazu gibt es ein paar Projekte, davon werden wir jetzt einige vorstellen. Und wir haben natürlich auch einige Telefongäste heute. Als ersten haben wir mal den Q und hi Q, kannst du mich hören?
Jo.
Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, dann erzähl du doch dann mal gleich ein bisschen was. Wir hatten ja drüber gesprochen. Ham Radio, Electronic Circuit und Wireless, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, erstmal schöne Grüße aus Münster an alle Zuhörer. Ja, und einen nicht so schönen Gruß nach Baden-Württemberg an den VT100, der mich hier im Prinzip hier so hat ins offene Messer laufen lassen, weil er gesagt hat, er könne darüber nichts erzählen, deswegen soll ich das tun und ich dann irgendwie das doch schon eine halbe Stunde vor der Sendung erfahren habe.
Ja, ich denke, mittlerweile schläft er auch leider schon.
Ja, natürlich, genau. Der liegt nämlich schön im Bettchen, während andere, ich meine, gut, ich muss hier noch was programmieren fürs Studium für morgen, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ja, ich erzähle ein bisschen was über das Camp, und zwar erstmal das Electronic Circuits Village. Das ist, das habe ich nämlich ins Leben gerufen, weil ich hatte festgestellt, dass wir zwar schöne Villages haben auf dem Camp, aber irgendwie wird in letzter Zeit gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit, dass doch eigentlich Hacker früher auch mal so mit Lötkolben umgehen konnten und mit Elektronikbauteilen und irgendwie schöne Sachen gebastelt haben. Irgendwie machen das relativ wenig Leute mittlerweile, obwohl es eigentlich ziemlich schade ist. Und hatte ich dann mit Tim gesprochen und Tim hielt das auch für eine gute Idee und daraufhin habe ich das dann irgendwie ins Leben gerufen. Darunter hatte ich dann eingeordnet Ham Radio. Ich werde gleich was über unsere Aktivitäten erzählen. Zwischenzeitlich haben sich noch dazu gesellt, irgendwie haben hier Leute eingetragen, Blinken-Area. Das heißt, es haben sich irgendwelche Blinken-Lights-Leute irgendwie noch dazu gesellt. Hier sind nämlich Projekte Little Lights, da geht es irgendwie darum, mit Schieberegistern und so also ein paar Bauteilen irgendwie ein kleines Blinken-Light zu bauen und irgendwie andere Sachen. Ich weiß davon jetzt nicht so genau was, das habe ich gerade erst gesehen, dass die dabei stehen. Also das wird offenbar stattfinden. Ich hoffe mal, dass es auch andere interessante Elektronikprojekte gibt. Ich selber bastel irgendwie an einem NetG Access Point derzeit rum und versuche da ein bisschen was mit Elektronik und FPLDs und sowas zu basteln. Vielleicht kann man was Schönes zeigen. Und ansonsten irgendwie so das bislang der größte Teil im Electronic Circuits Village ist irgendwie das Ham Radio, also Amateurfunk. Dazu ein bisschen was. Bis jetzt, ich muss mal kurz zählen, 2, 4, 6, bis jetzt stehen hier 8 Funkamateure eingetragen, die kommen. Ich vermute mal, dass es noch deutlich mehr werden. Ja, wir wollen eigentlich im Prinzip sehen, dass wir mal in etwas größerem Maßstab als auf dem Kongress jeweils möglich ist, mal Amateurfunk vorstellen, vor allem für die Leute, die sich halt nicht so damit auskennen.
Das wird also geplant als Amateurfunk-Einführung für die ganzen Hacker, was man damit machen kann. Sehe ich das richtig?
Ja, jein. Im Prinzip ist, also wir werden da versuchen, halbwegs Technik aufzubauen und im Prinzip einfach praktisch zu zeigen. Es ist im Prinzip, wenn man so will, natürlich auch eine Einführung, sprich, wer dann vorbeikommt, kann sich das angucken und kann, da kriegt auch dann auf Wunsch sicherlich von den Anwesenden dann erklärt und gezeigt und kann dann irgendwie auch vielleicht Wünsche äußern, dass er irgendwas Spezielles sehen will. Wir werden da haben unsere zwei Clubstationen, das sind also zwei Clubstationsrufzeichen, an denen kann praktisch dann Betrieb gemacht werden, da kann dann zugeguckt werden. Ansonsten wird, denke ich, wohl auch das Ausbildungsrufzeichen da sein. Mit dem Ausbildungsrufzeichen, dazu muss man wissen, damit darf dann im Prinzip jeder halt Funkbetrieb machen unter Aufsicht von einem entsprechenden Funkamateur. Das heißt, jemand, der sich also irgendwie praktisch für das Thema interessiert, kann dann auf dem Camp das richtig selber ausprobieren und richtig selber mal was machen. Und ich denke, das ist durchaus sehr interessant.
Ohne ID läuft da nichts.
Nee, man braucht am Amateurfunk braucht man auf jeden Fall ein Rufzeichen und darf man nicht. Aber gut, wir haben halt wie gesagt das Ausbildungsrufzeichen und damit muss dann halt einer von uns halt aufpassen, was derjenige macht, der es verwendet, muss halt daneben stehen. Ich glaube, man muss auch irgendwie das noch kurz aufschreiben, wer da gemacht hat. Ansonsten kann man da dann relativ frei machen, aber man braucht halt sowas. Also ich lese mal oder ich gehe mal kurz hier diese Planung durch. Wir wollen also mal so einen richtig schönen Antennenmasten aufbauen. Hier steht 8 Meter lang, was natürlich schon was ist. auf dem Camp haben wir immer meist die Antennen, nicht auf dem Camp, auf dem Kongress haben wir die Antennen meist irgendwie auf dem Dach, aber das ist in Berlin dann auch nicht so der Hit, vor allem, weil die dann, na gut, es geht so, auf dem obersten Dach mit dem Masten, den die Bielefelder damit hatten, ging es eigentlich. Auf jeden Fall soll es halt auf dem Camp einen 8-Meter-Masten geben, auf die mehrere Antennen kommen werden. Ich meine, das sagt wahrscheinlich die meisten jetzt nichts, wenn ich erzähle, eine Discone-Antenne, das ist so eine Rundstrahlantenne, damit kann man rundherum gut funken. Dann irgendwie eine Yagi-Antenne, das ist eine Richtantenne. Und noch so ein paar andere Sachen, ein Langdraht für die Kurzwelle. All das soll es geben. Und es sind auch ein paar Projekte geplant oder ein paar Sachen, die wir machen wollen. Irgendwie ganz interessant ist wahrscheinlich das POCSAC, Amateurfunk-Paging, also sprich, wir haben umgebaute Skyper-Funkrufempfänger, da ist der Quarz ausgetauscht worden, um das Teil auf eine Frequenz im Amateurfunkbereich zu bringen und dann neu abgeglichen worden. Und damit können wir dann auf der entsprechenden Amateurfunkfrequenz können wir selber mit einem entsprechenden Sender, den wir wohl mitbringen werden, Funkrufe aussenden. Das heißt, man kann also... Das ist also im Amateurfunk möglich. Wir haben also unser eigenes Funkrufnetz, wenngleich das noch nicht so richtig ausgebaut ist. Und man kann halt im Prinzip ohne Kosten anderen Funkamateuren entsprechend Nachrichten zukommen lassen auf so einen kleinen Skyper halt oder einen anderen Pager. Und das werden wir wohl zeigen.
Ist das sowas wie für die Alarmierung fürs CERT benutzt werden soll?
Ich weiß jetzt nicht. Also da bin ich jetzt nicht vertraut, was das CERT davor hat. Kann sein, dass das auch verwendet werden soll, weil... Im Prinzip rechtlich betrachtet ist das ein bisschen Grauzone, könnte man im Prinzip auch einem Nichtfunkamateur so einen Empfänger in die Hand drücken, weil er empfängt ja nur und Amateurfunk empfangen darf jeder, nur nicht senden. Die Frage ist halt, was ich da übermittle, das könnte gesetzlich als Übermittlung von Nachrichten für Dritte gelten und das wäre da wiederum verboten, aber naja, es ist eine Grauzone und ich weiß nicht genau, was da geplant ist vom CERT. Auf jeden Fall wird das sicherlich interessant werden.
Andere Frage. Electronic Circuits, du meintest, da soll ein bisschen gelötet werden.
Ja, warum nicht? Ne?
Ich sehe es ja auch so, die meisten Hacker von heute, oder ich sage das Wort jetzt mal einfach so, kennen die Basteleien am PC ja höchstens vom Rausziehen und Reinstecken der PCI-Karten in den PC. Ja. Was habt ihr da vor zu basteln, zu löten? In welcher Form soll man sich selbst dann halt was mitbringen? Braucht man eine Lötstation für? Muss man seinen eigenen Lötkolben mitbringen? Seine eigenen Dioden, Transistoren und ICs oder?
Also es sind keine festen Projekte geplant. Also wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, sind die Blinkenlights da. Die wollen halt da wohl ihr Mini-Blinkenlights nachbauen. Da kann man sich auf den Webseiten informieren, was man für Teile braucht. Ansonsten so richtig Workshop oder so ist bis jetzt nicht geplant. Also da hat sich irgendwie bis jetzt noch nichts ergeben. Vielleicht tut sich da noch was. Es kann sicherlich nicht schaden, entsprechendes Equipment selber mitzubringen. Ich werde, denke ich, meinen eigenen Krempel mitbringen. Ich meine, wenn ich den dann nicht brauche, verleihe ich das sicherlich auch ganz gerne, solange wie es wiederkommt. Ich selber werde ein bisschen rumspielen mit so ein paar kleineren Sachen. Es gibt da so Bausteine, die nennen sich FPGA. Das ist gar nicht mal uninteressant. Mittlerweile, man muss sagen, heutzutage ist es eigentlich sehr interessant geworden, wiederum Elektronikbasteleien zu machen, weil man hat Möglichkeiten, die man vor 10 Jahren einfach nicht gehabt hätte. Zum Beispiel so ein FPGA, das ist im Prinzip ein Baustein, da sind lauter Logikschaltungen drin. Das Ding kann ich vom PC aus programmieren und kann sagen, wie ich das Ganze zusammenschalten will. Sprich, ich kann Digitaltechnik vom Eingang zum Ausgang, kann ich das Ganze so gestalten, wie ich es haben möchte und kann das problemlos am Rechner gestalten und kann in so einem kleinen Ding also relativ komplexe Schaltungen nachbilden und habe trotzdem nur den einen Baustein, sprich ich muss nicht mehr 5 Millionen Drähte ziehen, ich habe da kein Chip-Grab mit irgendwelchen TTL-Bausteinen, sondern habe alles in einem kleinen und das Ganze irgendwie für einen Kostenfaktor von 5 Euro. Und damit kann man heutzutage sehr schöne Projekte mitmachen und irgendwie ich werde solche Technik mitbringen und ich denke mal, wenn da Interesse besteht, kann ich da sicherlich auch da mal was vorführen oder zeigen, was man da machen kann. Also irgendwie sowas jetzt geben. Ansonsten sind dann jetzt keine konkreten Projekte geplant, bis jetzt noch nicht, vielleicht kommt da noch was.
Du hast vorhin gesagt, man soll sich seine Grundausstattung quasi selbst mitbringen.
Kann ich schaden, ja.
Ich denke mal, die Lötkolben und beziehungsweise die Lötstationen werden ja wohl eher nicht das Problem sein. Davon wird es dann wohl ein paar geben. Ich denke mal, ich werde auch einen mitbringen.
Ja, das ist prima.
Was soll man denn an Chips, Zubehör und so weiter denn dann mitbringen? Ich meine, kann ich ja nicht zu Konrad gehen und sagen, ich hätte gerne einmal die Grundausstattung.
Ja, das ist richtig. Im Prinzip Das steht und fällt halt damit, was man basteln will. Wenn man zum Beispiel diese Blinkenleitsache nachbauen will, dann sollte man halt auf deren Seite gucken. Dort steht halt, was man braucht. Ich habe vorhin da nur kurz drüber geflogen. Es waren halt irgendwie ein Schieberegister und so ein paar Teile und Leuchtdioden und so. Das kriegt man sicherlich bei Konrad. Ansonsten sollte ich denn jetzt noch irgendwie vor dem Camp noch Zeit finden, irgendwie noch weitergehende Planung zu machen. Sollte mal jetzt die Tage und das Semester zu Ende sein, sind die Chancen, dass sich das gibt, vielleicht sogar noch was vorhanden. Eventuell mache ich vielleicht wirklich so einen kleinen Workshop zum Thema FPGAs und sowas. Und dann werde ich vielleicht vorher noch schreiben, was man sich dafür Teile besorgen soll. Das werden dann Teile sein, die wird es dann bereichelt geben, irgendwie in einem Kostenumfang von, weiß ich nicht, höchstens 20 Euro oder so. Aber wie gesagt, es gibt noch keine konkrete Planung. Aber ich will mal gucken, wenn sollten, ich meine, ich würde mich freuen, wenn Leute, die Interesse an sowas hätten, mir irgendwie eine E-Mail zukommen lassen könnten, irgendwie auf den Camp-Webseiten, die sicherlich später noch genannt werden, ist das auch zu finden, meine E-Mail-Adresse. Sprich, wer sich irgendwie dafür interessiert, dass das irgendwie ein Workshop in sowas geben soll, so CPLD, FPGAs, irgendwie sowas, der möge mir eine Mail zukommen lassen, dann werde ich mal das Interesse abschätzen und sollte das Interesse irgendwie groß genug sein, werde ich, denke ich, gucken, dass wir irgendwie einen kleinen Workshop zusammenkriegen. Vielleicht kann ich selber auch ein paar Teile dann besorgen, die ich dann irgendwie zum Selbstkostenpreis weitergebe. Müssen wir gucken. Also, wie gesagt, es ist noch nichts fest geplant, aber wenn es Interesse besteht, lasse ich mich da sicherlich gerne zu breitschlagen.
Also alle Interessierten mal kräftig im Wiki rumschmieren, dass sie was machen wollen, dass sie mitmachen wollen, dass sie was sie machen wollen.
Ja, das kann nicht schaden. Ich meine, ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Experte. Ich arbeite mich da erst selber in das Thema ein. Insofern wäre das sicherlich im Prinzip so eine Art Projektarbeit auf dem Camp, wo man versucht, gemeinschaftlich was rauszufinden. Man möge also jetzt bitte nicht erwarten, dass es dann den ausgearbeiteten Workshop gibt, wo ich dann mich dann hinstelle und irgendwelche Sachen erzähle. Das wird es wohl auch nicht geben, weil dazu ist mein Wissen selber noch nicht weit genug gediegen. Okay. Aber man wird sicherlich, wenn man da Lust hat, interessante Sachen machen können.
Okay, und ich denke mal, Berlin ist ja um die Ecke, da kann man sicherlich den einen oder anderen Baustein nochmal auftreiben während des Camps.
Naja, ich weiß nicht, also ich meine, in Berlin, in Berlin gibt's nicht nur Konrad Elektronik, sondern auch noch so eine andere Firma namens Segor. Da könnte man wahrscheinlich günstiger Teile kriegen, weil bei Konrad möchte ich eigentlich nichts kaufen, alleine schon aus Kostengründen.
Vielleicht richten die einen Fahrdienst im Camp ein.
Naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, denke ich, werden wir da was Interessantes hinkriegen.
Okay, Q.
Ich wollte noch kurz das Wireless Village nämlich noch kurz anschneiden. Nur ganz kurz, dann bin ich auch gleich fertig. Das Wireless Village ist im Prinzip ein Projekt der Hannoveraner vom Basehahn. Allerdings hatte ich mich mit dem Reik Flöter mittlerweile verständigt, dass im Prinzip das Electronic Circuits Village und das Wireless Village ähnliche Themen ja haben und im Prinzip zusammengehören. Wir werden die Villages zwar getrennt behalten, werden aber wohl versuchen, uns auf dem Camp irgendwie nebeneinander aufzubauen und vielleicht sogar mit einem einheitlichen, gemeinschaftlichen großen Zelt. Da sind wir noch am gucken. Wenn also irgendjemand ein großes Zelt irgendwie hat, so als Projekt Hauptzelt, wäre schon interessant. Da würde ich mich auch freuen, wenn da jemand irgendwie ein Angebot hätte. Was ich gesehen habe, die Hannoveraner wollen sich halt mit Wireless-Technologie beschäftigen, also sprich mit Wireless LAN. Es geht irgendwie um Treiberentwicklung, ich vermute mal 802.11a und G sind da sicherlich interessant und irgendwie, was sie vorhaben, ist ein Antennenbau-Workshop. Sprich, wer schon immer mal sehen wollte, wie man halt so Antennen baut, der ist da sicherlich nicht verkehrt. Deswegen, das passt dann auch thematisch zu unseren Amateurfunkaktivitäten.
Ja, ich denke mal, da werden wir zwei ja dann auch miteinander recht nah beieinander sehen, wenn ich das mit dem Antennenbau-Workshop so sehe.
Jo, deswegen, also gut, das wäre im Prinzip so das, wo ich im Prinzip den Einblick habe zu den Aktivitäten auf dem Camp. Ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt noch weitere Telefongäste, dann werden die sicherlich noch über die anderen Sachen was erzählen. Aber ich hoffe, das war ein bisschen interessant, was ich hier erzählen konnte und wie gesagt, es ist im Prinzip alles noch in Planung, es ist immer so wie üblich alles ein bisschen verpeilt und das Camp, es ist ja noch so ewig hin, ja, und dann sind es irgendwann nur noch eine Woche. Naja, wir wollen mal gucken, was dabei rauskommt. Man sollte auch nicht vergessen, ich denke, wir fahren alle zum Camp, um auch Spaß zu haben und nicht um jetzt irgendwie so die Top-Workshops zu machen oder jetzt irgendwie das Tagungsprogramm, das ist irgendwie ja nicht in der Aktion, sondern ich denke mal, wenn wir da alle ein bisschen Spaß haben und dabei nebenher noch ein bisschen was lernen, dann ist das für uns alle ganz toll.
Ja, okay. Gut,
dann wünsche ich eurer Sendung ansonsten noch einen weiteren guten Verlauf und ich bin auch mal gespannt, was dann noch so alles erzählt wird.
Dann wünsche ich dir jetzt noch eine gute Nacht.
Ja, ich muss noch ein bisschen was programmieren hier.
Dabei viel Erfolg.
Ja, danke.
denke, wir werden jetzt noch ein bisschen Musik haben und sonst, wir hören uns.
Okay, alles klar. Bis dann mal. Ne?
Tschüss.
Ciao.
Da sind wir wieder beim Chaos Radio Zerada auf Radio Darmstadt. Auf der 103,4 in Darmstadt.
Genau, und auf der 88,3 in Berlin in einem Monat das Camp Radio stattfinden.
Ein Projekt auf dem Camp.
Genau. Zufälligerweise wird das am Mittwoch, dem 7. Um 24 Uhr starten.
Das ist doch ein guter Termin, finde ich.
Ja, das heißt, so könnten wir die nächste Sendung glatt von da machen.
Richtig, das machen wir auch. Also, nächstes Mal Zera, da wird hoffentlich live in Berlin stattfinden. Wenn nicht, bereiten wir noch was vor. Aber wir hoffen es doch mal, dass es klappt.
Genau, wir hoffen, dass wir das hierher übertragen kriegen.
Richtig, von... Dann also auch Zera da mal live in Berlin auf der 88.3 und hier in Darmstadt auf der 103,4. Mhm. Was gibt's noch über das Camp Radio zu sagen? Es war ja schon, wir haben es ja schon in Holland gehabt und
es auch ist im Camp 8. Dieses Jahr sehr langfristig vorbereitet worden.
Vielleicht mal nicht so chaotisch wie zum Beispiel Zera da.
Es wird auch wieder chaotisch sein. Ja, also, das glaube ich auch. Mittlerweile wird die Zeit sehr eng. Das Material wächst zwar, aber trotz der langfristigen Vorbereitung, denke ich mal, wird wieder einiges dort passieren.
Ich habe ja auch heute auf der Mailingliste gelesen, Hilfe, hier fehlt ein Zelt fürs Radio.
Aber es wird auch funktionieren.
Na, hoffen wir doch mal.
Ja, also es wird eine Sendung geben.
Ja. Und wie gesagt, wenn wir es hinkriegen, Zierrad auf in Berlin.
Das Mischpult haben wir schon mal.
Das Mischpult haben wir schon, stimmt. Das werden wir auch hinkriegen. Hans, wer macht denn das Chaos Radio in Berlin? Also das Camp Radio in Berlin, meinte ich.
Das Camp Radio in Berlin machen, ja, das macht das Radio Sub-ESA-Team.
Das heißt auch so,
oder?
Ja, genau.
Ja, das heißt auch so. Die einzelnen Leute kann man sich auf dem Sub-ESA-Wiki angucken. Also lässt sich alles rausfinden.
Na, hoffentlich. Prima, kannst du noch ein bisschen Musik spielen?
Aber sicher doch.
Wir machen dann gleich weiter. Und falls es gerade nicht so ganz klar geworden ist, das Radio heißt auch Sub-ESA, nicht nur Sub-ESA-Team. Das Radio heißt Sub-ESA.
einer der nächsten Projekte, über die wir jetzt berichten wollen, ist der Sanitäts- und Feuerwehrdienst auf dem Camp. Weil wir wollen ja auch eine Lösung für den Fall haben, dass euch die PCs abrauschen. Und dem berühmten Spruch, hacken bis der Arzt kommt, das sollte dann natürlich, wenn es dann wirklich soweit ist und der dann benötigt wird, nicht noch eine halbe Stunde dauern, bis er aus Berlin angereist ist. Deswegen werden wir uns vornehmen, und ich denke, es wird auch klappen, dass wir ein eigenes Sanitätsdienst dort haben. Der Sanitätsdienst des Chaos Computer Club, den gibt's ja in Wirklichkeit schon. Der heißt CERT. Der erfunden worden ist der von Sunnyfox, und genau den haben wir jetzt am Telefon. Ja. Hi Sunnyfox.
Moin zusammen, grüß dich Elmar.
Moin moin.
Ja, genau, grüß in die Runde da hinten. Ja, was soll ich mal eben so kurz über das CERT erzählen?
Ja, ich würde mal einfach sagen, erzähl doch einfach mal, wie es zum CERT gekommen ist, was auf dem Camp geplant ist und was noch gebraucht wird. Insbesondere personell, denke ich, ist es ja durchaus noch möglich, das CERT ein wenig zu verstärken, so ja, wie ich das verstehe.
Gut, okay. Fangen wir mal an. Also das CERT ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich eigentlich seit 97 selber mal den Sanitätsdienst alleine gemacht habe, auf den ganzen Kongressen. Und das ist mir irgendwann mal zu viel geworden, weil ich irgendwie also doch viele Notfälle teilweise hatten, viele normale medizinische Hilfeleistungen, sodass ich eigentlich ziemlich beschäftigt war. Und erst jetzt, glaube ich, auf dem letzten Kongress also auch mal so Sachen wie Workshops und Vorträge mal gesehen habe. Und so war also auf der Hell das erste Mal, dass ich so ein internationales Team dort koordiniert habe, den Sanitätsdienst dort vor Ort. Und danach auf den Kongressen mir auch immer noch so 3-4 Mann dazugeholt habe. Und die mir da ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, und jetzt beim 19C3 haben wir dann gesagt, gut, dann gründen wir einfach unser eigenes Team. Und dann kam halt irgendwo von irgendjemand der Name dann Chaos Emergency Response Team. Also das ist so die Abkürzung fürs CERT. Ja, auf dem Camp ist folgendermaßen. Bei größeren Veranstaltungen, wie das Camp ja sein wird, wahrscheinlich so mit 2.500 Besuchern, muss eigentlich immer grundsätzlich ein Sanitätsdienst vor Ort sein. Und da kam mir dann halt jetzt auch die Idee, dass wir das stellen, und das haben wir dann mit dem Ordnungsamt abgeklärt, das ist also auch kein Problem. Normalerweise wird er eigentlich von einer Hilfsorganisation vor Ort gestellt, nur wir dürfen das dann in dem Sinne ausnahmsweise selber stellen, weil wir das Personal haben, weil wir das Material haben. Also wir bringen also einen Rettungswagen mit für den medizinischen Bereich, wir haben ein Behandlungsfeld. Ja, und nebenbei machen wir dann natürlich auch noch den vorbeugenden Brandschutz, und wenn mal wirklich was passieren sollte, machen wir also auch den Erstangriff, bis die richtige Freiwillige Feuerwehr aus Alt-Landsberg eingetroffen ist.
Die richtige Freiwillige Feuerwehr, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ja, also ich bin selber freiwilliger Feuerwehrmann, deswegen darf ich das jetzt vielleicht ein bisschen lästern.
Ja, ja, gut. Okay, da könnte ich jetzt wieder entgegensprechen, weil Dorffeuerwehr ist nicht gleich freiwillige Feuerwehr.
Ja, ja.
Aber das ist eine Diskussion, die führen wir ein andermal weiter. Ja, gut. Und wie gesagt, das sind halt die Sachen, die geplant sind. Das heißt, wir haben also wirklich schon fast eine eigene kleine Village vor Ort, und wir werden also in der Nähe des Bauernhofes sein. Und wie gesagt, dort werden wir also ein Behandlungsfeld, wo die Leute hinkommen können. Wenn sie nicht mehr kommen können, fahren wir natürlich mit unserem schönen Rettungswagen auch zu den Leuten hin. Ja, und wir brauchen natürlich noch Leute, die irgendwie sanitätsdienstliche Erfahrung haben. Das heißt, vom einfachen Elsthelfer, der einfach mal Lust hat, sowas wieder mitzumachen, bis zum professionellen Rettungsassistenten oder Feuerwehrmann, ist jeder herzlich willkommen bei uns.
Ja, wunderbar. Was wird dann an Equipment, sprechen ist schon schwer, was wird dann an Equipment auf dem Camp vorhanden sein, mit dem wir da bei den kleinen Katastrophen reagieren können, vom umfallenden Hacker bis zum abbrennenden Hackcenter?
Ja, also erstmal, wie gesagt, schon das Behandlungsfeld, wo halt jeder, der noch laufen kann, hinkommen kann, den wir dort behandelt werden, also ausgerüstet ist mit Verbandmaterialien, Medikamenten, Trage und so weiter. Dann haben wir den Rettungswagen. Das ist also wirklich ein Rettungswagen, der aus dem Rettungsdienst kommt, den bringe ich mit. Der also wirklich komplett ausgerüstet ist mit allem drum und dran, pipapo. Damit können wir also definitiv alles vor Ort behandeln, von einfachem Pflasterkleben bis zur Reanimation. Können wir also definitiv alles dort machen. Das ist jetzt, was wir im medizinischen Bereich machen. Und ja, McFly, dann kommt natürlich unser kleines Tanklöschfahrzeug dazu, das wir jetzt bald selber bauen.
Das nicht selbstgetriebene, der Anhänger.
Genau. Und also somit haben wir noch einen PKW als Zugfahrzeug und um die Mannschaft zu transportieren mit Feuerlöschern. Dort hinter den 450 Liter Tankanhänger, mit dem wir, denke ich mal, erstmal so ein kleines Feuerchen ausmachen können. Witzigerweise ist auch daran das übers Ordnungsamt genehmigt worden. Also ich habe mit denen telefoniert, habe gesagt, das KW haben auch ein eigenes Löschfahrzeug und da war die Frau dann davon begeistert. So.
Ja, ich denke mal,
das ist das, was wir jetzt so allen Equipment da haben. Also ein Rettungswagen, Löschfahrzeug. Also es ist schon wirklich eine kleine Feuer- und Rettungswache, die wir da vor Ort haben.
Ja, ich denke mal, der Hauptfeuer und die Hauptfeuergefahr wird ja wohl in erster Linie der umfallende Grill bei trockenem Wetter sein.
Ja.
Wo man vielleicht, was ja auch wirklich häufiger passiert, wo man dann mal was machen kann. Und nicht erst 10 Minuten auf die Feuerwehr warten muss, bis das Heckcenter dann brennt.
Nein, also das wäre dann wirklich sehr dramatisch, aber ich denke mal, das sind auch die größeren, also Sachen, die brennen können. Und wir müssen halt mit dem Grill, ist eine Sache, die muss ich noch mit der Feuerwehr vorab klären, ob jetzt überhaupt Grillen erlaubt ist oder nicht, weil gerade in dem Gebiet ist sehr viel mit Waldbrand und Flächenbränden und da müssen wir noch klären, wie das dann mit dem Grillen so aussieht. Aber ich denke mal, solange das kein offenes Feuer ist oder sowas, sondern wirklich in so einem festen Grill drin, sollte das bis jetzt kein Problem sein.
Naja, wunderbar. Gut, dann verweise ich jetzt erst nochmal auf die Webseite vom CERT, die da lautet www.c-e-r-t.de. Leider war ja das normale CERT.de schon belegt von einer anderen Organisation, die sich in dem Bereich ein wenig einen Namen gemacht hat, würde ich mal sagen. Ja, und dann würde ich hoffen, dass wir das im Camp, was die Feuer- und Sanitätseinsätze angeht, das ausschließlich bei Übungseinsätzen belassen können.
Das denke ich mal auch. Ja, ach so, noch zu der Sache mit dem mit den Skypern und so. Das ist ja so ein Projekt, das wir da mal testen sollen. Wir müssen dann natürlich gucken, wie das jetzt mit der Grauzone ist. Da kenne ich mich jetzt also wirklich nicht aus. Da sollte ich mich dann, denke ich mal, auch nochmal mit Q ein wenig kurz schließen, weil ob wir das jetzt da machen dürfen, weil das ist gerade für die Feuerwehrleute ganz interessant, da die ja nicht die ganze Zeit unbedingt im Third-Bereich rumhängen müssen, sondern auf Bereitschaft dann alarmiert werden über diese Skyper. Das heißt, wir besorgen 4 oder 5 Stück von denen und werden das dann darüber mal testen. Das, wie gesagt, aber das muss ich halt noch mit Q abklären, ob wir diese Grauzone da nutzen können.
Für mögliche Freiwillige nochmal als Frage, was kommt denn da einen so als Dienst auf einen zu? Nicht, dass jetzt einer sagt, okay, ich erkläre mich bereit, ein bisschen Sanitätsdienst mitzumachen. Das Einzige, was er dann vom Z sieht, ist das Innere des Rettungswagens.
Nein, also wie gesagt, alles, was so auf dem Camp ist, soll wirklich Spaß machen. Das heißt, jeder, der hinkommt, dem werde ich nicht sagen, so, du sitzt jetzt 24 Stunden auf dem Rettungswagen und morgen hast du noch 7 Stunden Sanitätsdienst, sondern einfach nur macht das, was ihr wollt. Das heißt, wenn da jetzt jemand von der Feuerwehr kommt und sagt, Feuerwehr, aber ich würde gerne mal in den Sanitätsdienstbereich reinschuppern, kann er auch einen Sanitätsdienst mitmachen. Die sind also auch so locker aufgeteilt, dass wir die Sanitätsschichten in 4-Stunden-Schichten aufteilen. Das heißt, jeder kann sich das so einplanen, dass er auch seine Workshops und sowas auch noch alles mitmachen kann. Und das sind halt die Schichten, also Sanitätsschichten 4 Stunden, Feuerwehr- und Rettungswagenschichten 12-Stunden-Schichten, weil das halt auch Bereitschaftsschichten sind. Das heißt, die Feuerwehrleute können dann wirklich auch rumrennen auf dem Camp und die wollen wir halt so alarmieren. Aber jeder kann das machen, was er will und muss auch nur das machen, was er will. Wenn jetzt wirklich einer kommt und sagt, er möchte die ganze Zeit Third machen, gerne, kein Problem, ne, freue ich mich über drüber.
Okay.
Deshalb, also wie gesagt, ihr könnt machen dort, was ihr wollt. Wenn da jemand ist, der macht, sagt, er möchte gerne einmal einen Dienst machen, auch kein Problem.
Wie okay, gesagt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt nochmal ein Lied.
Ja.
Wir hören uns einfach nochmal wieder, ich denke wir zwei sowieso, und dann würde ich mal sagen, erzählen wir danach nochmal ein bisschen weiter, was es noch alles so auf dem Camp gibt, was dort passiert und was vor dort noch für Projekte laufen, über die wir heute noch nicht gesprochen haben.
Okay, alles klar, mach's gut, ne?
Tschüss.
So, jetzt haben wir schon von einiges von den Projekten vom Camp schon was gehört. Ich möchte jetzt noch mal ein paar allgemeine Sachen erzählen und dann mal wieder auf weitere Projekte des Villages und Tents, die es dort geben wird, eingehen. Das Camp ist ja eine internationale Veranstaltung. Das heißt, die Sprache dort auf den Projekten soll, auf den Konferenzen soll eigentlich Englisch sein oder sie wird Englisch sein. Wir machen die Sendung jetzt trotzdem in Deutsch weiter, weil ich glaube, kann euch mein Englisch mal ersparen. Das ist für euch, glaube ich, etwas besser. Ich verweise mal zuerst auf die Links, auf die URL. Was natürlich jeder mal sich dringend angucken sollte, was auch echt eine coole Sache ist und richtig, wo richtig viele coole Sachen drinstehen, ist das Wiki vom Camp. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. URL kann man sich fast denken, wiki.camp.ccc.de. Die offizielle Camp-URL ist auch problemlos über die Webseiten des CCCs erreichbar. www.ccc.de/camp. Ja. Was wird das Camp kosten? Das Camp wird für die 4 Tage, die es stattfindet, vom 7. bis zum 10. August, vom Donnerstag, den 7. bis zum Sonntag, den 10., 100 Euro kosten. Das entspricht 25 Euro pro Tag und das ist in etwa der alte Preis. Aha. Ja, es wird dort sicherlich sehr viel geboten werden. Was es leider nicht gibt, sind, so wie ich das bisher sehe, großflächige Ermäßigungen für arme Schüler und Studenten, weil das ist quasi eigentlich fast jeder hier in der Runde, so wie ich mich umdrehe, und auch von denen, die auf dem Camp sein werden. Wer da in der Diskussion einsteigen möchte, dem würde ich dringend als allererstes empfehlen, sich die Mailinglisten vom Camp mal einzutragen. Das ist sicherlich ein sehr geeigneter Punkt, um in die Diskussion ums Camp mit einzusteigen und um dort auch Informationen zu bekommen. Des Weiteren, jeder, der kommen möchte, ist aufgerufen, sich im Wiki einen Username und seine eigene Seite einzurichten. Das hat für ein CCC ein paar Vorteile. Nicht, man kann ungefähr überblicken, wie viele Leute kommen und welche Interessen die Leute haben. Und man kann dort Umfragen durchführen, Abstimmungen durchführen, was ja auch zum Beispiel zur Bandbreite, mit dem das Camp angeschlossen ist, schon passiert worden ist. Ja, und man hat sich damit natürlich dann auch seinen Nickname gesichert, der, wenn er im Wiki noch nicht vergeben ist und man schon bezahlt hat, bevor das Camp stattfindet, mit Sicherheit dann sein eigener ist. Jo. Projekte des Camp. Projekte, die dort stattfinden. Wir haben schon drüber gesprochen. Radio Sub-Ether. Eine 24-Stunden, 4-Tage-Sendung vom Camp direkt auf FM 88,3 auch empfangbar. Und ich habe mir sagen lassen, dass das auch in den Berliner Raum rein gut empfangbar sein wird. Also sind zumindest die nordöstlichen Bezirke von Berlin für 4 Tage mit interessantem Hacker-Radio versorgt. Was es auch geben wird, was für die schon interessant ist, die eine Spur älter sind und auch sowas wie die familiäre Planung mehr oder weniger freiwillig auch schon begonnen haben, ist das Kinderchaos. Es ist also überhaupt kein Problem, Kinder zum Camp mitzubringen. Und nein, Kinder von 9 Jahren brauchen keinen Eintritt zu bezahlen. So wie ich das sehe, ist dort die Grenze bei 12 Jahren. Wer da massenhaft Kinder hat, die da mitbringt, müsste sich dann wohl mal an Tim wenden. Was gibt's noch? Sicherlich sehr interessante Sache, worüber das Wiki aber leider ein bisschen wenig schweigt, ist das Chaos Climate Control. Ein Versuch, das Wetter auf dem Camp in der Form umzubiegen, dass wir natürlich wunderbar schöne sonnige Tage da haben, weil ein Camp auf der Wiese ist immer ein bisschen schlecht, wenn es die ganze Zeit regnet. Ja. Des Weiteren gibt's Ham Radio, wir haben da mit Q drüber gesprochen, Electronic Circuits, Wireless. Jo. Was ich noch auf jeden Fall erwähnenswert betrachte, ist DECT GSM. DECT, das kennen die meisten von euch, das sind die tragbaren Telefone, die man zu Hause hat. Fürs Camp würde ich sagen, einpacken, mitnehmen, einbuchen und dann dort untereinander umsonst telefonieren können. Auch für GSM wird es einige Lösungen geben. DECT haben sehr viele Leute zu Hause, unbedingt mitnehmen. Was gibt's sonst noch? Die Villages. Ich erzähle mal so ein bisschen. Die Art and Beauty Village gibt es. Die meisten kennen es vom Kongress, die im bisher etwas abgefahren gestalteten Raum unten, wo gerade so DJ- und VJ-Aktionen, also Musik- und Video-Installationen laufen, Lichtinstallationen, die sehr interessant ist. Es wird ein Crypto-Village geben, allgemein zum Thema Kryptographie. Lockpicking, jeder kennt's natürlich, inzwischen, hat mal dran rumgespielt. Dort kann er 4 Tage lang seine Fähigkeiten im Aufbrechen von mechanischen Schlössern ausnahmsweise mal verbessern. Es gibt ein Hexen-Village. Jo, es gibt Developer-Conferences. Ich habe gerüchteweise gehört, dass es von GIMP eine neue Version geben wird. Auf jeden Fall ist die GIMP Developers Conference auf dem Chaos Camp. Die Seabase hat ihr eigenes Zelt aufgestellt. Die Gwynion Dylan Hacker wollen ihre Developers Conference dort stattfinden lassen. Jo, das sind so dann so die größeren Sachen, über die wir direkt haben, über die wir direkt was sagen können jetzt schon. Ich empfehle euch, wie schon ungefähr 256 Mal gesagt, ein Blick auf die Webseite des Camp. Es ist hochinteressant, was dort stattfindet. Das Wiki vergrößert sich in einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist. Und ich würde dann hoffen, dann sehen wir uns alle vom 7. bis zum 10. August 2003 am Camp.
Das war's auch schon wieder fast mit Sierra da heute. Schön, dass ihr da wart. Sendung machen hier. Ja. Kommt mal wieder.
Auf jeden Fall.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Wiederhören, würde ich sagen.
Ja, wiederhören für uns alle.
Besser ist es. Ja, das nächste Mal Chaos Radio, wie gesagt, höchstwahrscheinlich aus Berlin. Auch 88.3 zu empfangen. Was gibt's noch zu sagen? Habt ihr noch was?
Also ich hätte nichts. Ich bin der McFly. Ich verabschiede mich halt einfach in den Abend. Leite so die Abschiedsrunde mal ein.
42.
Jo, bye.
Ja, und nochmal Nacht. Hier war zum ersten Mal nach wieder 3 Monaten...
Nord,
genau. Nach 3 Monaten war hier mal wieder der Scratcher am Mikrofon. Gute Nacht Darmstadt, gute Nacht Welt. Wir hören uns in einem Monat.
Vom Camp.
Richtig. Und tschüss.
Tschüss.
Ciao.